Liebe Leute, es wird mal wieder gruselig hier beim Gänsehautformat und heute auch noch mit einer Spezialausgabe, denn Nils Ehring, mit dem ich normalerweise dieses wundervolle Format hier bestreite, ist völlig zu Recht und bewilligt in den Urlaub gefahren. Allerdings hatte ich das gar nicht so auf dem Schirm und deswegen habe ich dann erstmal händeringend nach Möglichkeiten gesucht, trotzdem eine Folge in den Äther zu ballern. Und dann kam mir sehr schnell eine Idee. Und zwar, wie wäre es, wenn ich eine alte Bekannte dieses Formats hier einlade, um mal wieder durch die Welt der Gruselspiele zu streifen? Und sie hat gesagt, jawohl, ich habe Zeit, ich habe Lust, hier bin ich. Und da ist sie. Hallo, Sina.
Hallo, vielen Dank für die Vorstellung. Das letzte Mal haben wir hier über Phasmophobia, glaube ich, geredet, wenn ich mich richtig erinnere. Ja.
Ja, das ist ein ganzes Weilchen her und davor unvergessen und bei jeder Möglichkeit zitiert. Unsere Raumbegehung von Silent Hill The Room ist mir egal, ob die Leute das nicht mehr ertragen können, wenn ich das jedes Mal referenziere, aber es war auch einfach eine tolle Folge. War eine tolle Folge.
Auch.
Genau. Und jetzt haben wir uns gedacht, wir setzen uns einfach mal wieder zusammen. Und zwar zu einer Spezialausgabe. Diese Spezialausgabe, die könnt ihr Leute da draußen so ein bisschen sehen als Aufpepp-Angebot für eure Wunschliste beziehungsweise eure Festplatte, falls ihr direkt zuschlagen wollt. Denn wir beide haben jeweils zwei ganz volle, vollwertige Hauptspiele rausgesucht als Horrorspiel-Empfehlung und dann jeweils nochmal eine Demo, von der wir sagen, Mensch, die haben wir gespielt jeweils und die fanden wir toll, wollen wir euch da draußen empfehlen. Wir haben einander auch schon unsere Auswahl vorgestellt, einfach nur, damit wir keine Doppelung haben. Viel mehr wissen wir aber noch nicht über den Entscheidungsprozess der jeweils anderen Person. Und an diesem Austausch, an dem könnt ihr jetzt mithören und vor allem, wie gesagt, eure Wunschzettelchen bereithalten, weil, ich möchte schon mal sagen, da warten einige tolle Titel auf euch. Also ohne Quatsch, ich glaube, unsere Liste ist fantastisch.
Ich schließe mich an und ich bin auch sehr froh, dass du deine Demo ausgewählt hast. Sonst hätte ich mir nämlich sehr schwer getan, zwischen den beiden zu entscheiden.
Ich habe es mir fast schon gedacht, weil ehrlich gesagt, um das schon direkt vorauszuwerfen, die Demo, die ich mir ausgesucht habe, wurde natürlich wieder inspiriert von dem, was du so im Internet erzählst über Horrorspiele. Weil, man kann es ja nochmal unterstreichen, also ich kenne niemanden, der die so tief in dieser Welt drin steckt wie du und deswegen scoute ich regelmäßig nachts um 4 dein Steam-Profil und gucke, ob du mal wieder was auf die Wunschliste gepackt hast. Ich denke mir, oh, das klingt aber interessant. Ja, so ist das.
Das finde ich schön, das ehrt mich auf eine gruselige Weise, was ja auch passend ist.
Oh nein, das wollte ich gar nicht. Naja, ich lenke einfach ab mit einem anderen gruseligen Funfact und zwar folgendes, passend auch zu dieser Folge. Ich habe mich in eine Welt des Schmerzes begeben. Ist für die Leute gar nicht so interessant, aber es passt so schön. Und zwar, ich mach's ganz kurz, ich habe neue Schuhe gekauft und ich finde die wunderschön, sind keine besonderen Schuhe, einfach Schuhe. Aber sie sitzen noch nicht perfekt. Und weil ich mir dachte, die müssen irgendwann eingelaufen werden oder eingesessen, je nachdem, habe ich die jetzt angezogen und sitze jetzt mit diesen Schuhen an den Füßen am Schreibtisch und ich muss sagen, ich spüre die Schmerzen. Aber das passt zu dem Format hier.
Ja, unangenehm auf jeden Fall.
So, jetzt es wird immer ekliger, was ich hier erzähle. Also,
nee, ich find's gut, ich fühle mich jetzt schon wohl.
Ui. Also, wir haben uns abgesprochen im Vorfeld und haben gesagt, wir machen das ja abwechselnd. Jeder nennt mal einen Titel und erzählt so ein bisschen was von diesem Spiel und warum das auf der Liste gelandet ist. Und ich fange mal an. Und ich fange an mit einem der beiden Full Releases quasi, der Hauptspiele sozusagen, die ich euch da draußen ans Herz legen will. Das kommt jetzt so ein bisschen womöglich überraschend, weil dieses Spiel zum einen gar nicht so unbekannt ist, zum anderen aber auch noch wahrscheinlich von den Menschen da draußen mit einem ganz anderen Genre oder mit einem ganz anderen Blickwinkel assoziiert wird. Aber für mich, ich erlebe es momentan, ich habe es noch nicht durchgespielt, aber ich erlebe es momentan als ein echt gutes Grusel-Horrorspiel. Und zwar rede ich von Lies of Pi. Lies of Pi, ich weiß es nicht. Kennst du dieses Spiel, Sina? Das ist ja, wie gesagt, eines von den Spielen, die werden momentan zum Zeitpunkt der Aufnahme doch ganz fleißig herumgereicht.
Also ich find's gut, dass du es genau so eingeleitet hast, weil genau das ist auch alles, was ich über das Spiel weiß, dass ich mich jedes Mal frage, ob man es Pi oder Pi ausspricht. Aber ich habe Positives bisher nur davon gelesen bzw. gehört.
Also das ist so ein Spiel, also wie gesagt, wohl der Promi auf unseren beiden gemeinsamen Listen. Das ist jetzt unlängst erschienen am 18. September und ist so eines von diesen Souls-like-Spielen, so eine Art Ja, also Steampunk Pinocchio kämpft sich durch so ein Bloodborne-Vorstädtchen, könnte man meinen, und begegnet auf dem Weg da einer Vielzahl von ganz komischen Kreaturen und Figuren, und vieles ist inspiriert vom Puppenuniversum. Also überall sieht man irgendwelche Elementarteile, die man mit Puppen assoziieren würde, mal mehr, mal weniger. Und eigentlich ist das Spiel, wie gesagt, eines, das seinen Reiz daraus zieht, dass es einen großen, hohen Schwierigkeitsgrad hat, dass man diese Bosskämpfe hat, in denen man stundenlang rumhängt und eigentlich schon auf die Tastatur kotzen möchte und danach dann aber sagt, Mensch, war ja gar nicht so schlimm, aber bin ich wieder als Mensch gewachsen. Das ist so ein Spiel. Und dann aber, während ich jetzt, wie gesagt, davor sitze, ich kratze jetzt schon an der 21-Stunden-Marke und bin immer noch nicht durch, aber während ich so davor sitze, merke ich immer wieder, das Spiel ist auch ein ganz hervorragendes Horrorspiel. Und das kommt aus drei Quellen heraus. Ich habe dann versucht, mal für mich selbst diese Analyse zu betreiben, warum ich dieses Spiel auch so sehr als ein Horrorspiel empfinde, und habe da so drei Eindrücke gewinnen können, die, glaube ich, zu diesem Gefühl führen. Und zwar, es fängt erstmal ganz grundsätzlich an, wir sind ja in einer Welt, in der die Puppen quasi Amok gelaufen sind, kollektiv, und eine Stadt in Angst in Angst und Schrecken versetzt hat. Und diese Puppen, die lauten, oder die habe ich beschrieben in meinen Notizen als Zombie Plus. Und was ich damit meine ist, die sind in ihrem Wesen Zombies erstmal sehr ähnlich. Das heißt, sie wackeln durch die Straßen und wirken erstmal desorientiert. Und sobald sie einen bemerkt haben, stürmen sie schreiend auf einen zu. Und wer was mit Zombies anfangen kann, fühlt sich hier auch sehr daheim. Und dann kommt noch was Besonderes dazu, warum ich dieses wohlmeinende Plus dazu geschrieben habe in meinen Notizen. Und zwar, diese Puppen, die bewegen sich auf so eine ganz schöne, unangenehme, puppisch-mechanische Art und Weise. So abgehakt, und Bewegungen wirken unnatürlich. Und da kommt wunderbar so eine dieser Grundregeln des Gruselgenres zum Tragen, dass wir Menschen Dinge auch als besonders gruselig und schaurig empfinden, wenn vieles von dem, was wir sehen, vertraut ist und dann ein oder zwei Details pervertiert sind. Also irgendwas nicht so passt von dem, was wir sehen, irgendetwas eigenartig wirkt, und wir versuchen zu begreifen, wie das funktioniert. Und das ist in dem Fall der Bewegungsapparat von all diesen Gegnern und kleinen und großen Puppen, die da rumlaufen, weil das ist stachsig, das ist hakelig, das ist mechanisch und das ist gruselig. Und das wird noch gruseliger, wenn man das dann paart mit dem, und das ist der zweite Grund, also wirklich ohne Witz, überragenden, so guten Sounddesign von diesem Spiel. Ich spiele das mit Kopfhörern und lasse mich da auch wirklich drauf ein, und ich kann es nur empfehlen, wenn ihr da zuschlagen werdet. Diese Stadt, in der man sich da befindet, wie die klingt, es ist spektakulär. Du läufst da durch und du hörst schon aus der Ferne gebrochene Scherben, herumstachselnde mechanische Kreaturen, Schreie von etwas, was vielleicht noch Menschen sein könnten, aber womöglich auch nur Puppen sind. Allerlei und eine Vielzahl von Geräuschen, die dann auch noch wie bei so einem Orchesterauftritt als Stilmittel eingesetzt werden, das mir auch aufgefallen ist. In manchen Stellen des Spiels läuft man eigentlich gerade durch eine Nebenstraße und plötzlich beginnen die Geräusche sehr viel leiser zu werden, so als wollte das Spiel ausholen für so einen, also geradezu Jumpscare. Und dieser Jumpscare, der dann in diesen Situationen immer mal wieder folgt, ist aber kein typischer Erschrecker, bei dem man dann genervt vor dem Monitor sitzt, sondern dann wird plötzlich der Blick zum Beispiel freigegeben auf eine, also wirklich oft verstörende Szenerie. So, ich musste immer wieder denken an das allererste Bioshock, wo auch diese Dioramen des Horrors aufgebaut werden. Puppenberge aufgetürmt wie Leichen, eine Puppe, die herumläuft mit einem Flammenwerfer und Barrikaden verbrennt. Bizarr und absurd verdrehte Puppenkörper, die sich als nächster Endboss vorstellen. Und alles, also wunderbar inszeniert, aber eben auf eine Weise, die so klug und gewollt ist, dass man da durchläuft wie durch so ein Abenteuermuseum und eigentlich kaum glauben kann, was um der nächsten Ecke lauert. Und das ist alles so klug und überlegt platziert und gerahmt von diesem Sounddesign. Das ist der zweite Grund, warum ich davor sitze und denke, mein Gott, es ist schaurig. Und dann zuletzt, Ende des Referats fast erreicht, und dann zuletzt kommt noch was dazu, was wieder so ein bisschen näher an diesem Genre dran ist, in dem wir uns befinden. Also ne, diese Souls-likes, man ist ein Figürchen, das in dieser Welt unterwegs ist, und egal, ob jetzt Dark Souls oder Life of Pi, man ist am Anfang und eigentlich ehrlich gesagt den größten Teil des Abenteuers immer die Figur, die in der Unterzahl ist und die von allen Figuren, die so umherlaufen, eigentlich auch die schwächste ist. Man muss lernen, Gegner zu lesen, man muss lernen zu verstehen, wo die eigenen Grenzen und die Kräfte liegen, und all das ergibt so ein Gefühl von, melancholische Ausgeliefertheit. Also wie oft ich und wie lange ich in diesen Straßen ganz alleine unterwegs bin und weiß, okay, ich muss wohl irgendwo da hinten hin. Aber auf dem Weg dorthin sind fast ausschließlich Figuren und Gegner, die nicht auf meiner Seite sind, die mir an den Leib wollen und die das Ganze zu einem sehr bedrückenden Erlebnis machen. Und dieses Gefühl des Bedrücktseins, das habe ich vor vielen Jahren auch in Dark Souls erlebt und das ist hier wieder genauso. Und all das sorgt dafür, dass ich Life of Pi, wie auch immer, spiele, klar, wie ein Souls-like, ne, Waffen leveln, vorsichtig sein, dazulernen, aber es erlebe wie ein Horrorspiel, weil das wirklich eine Welt ist, in der ich auf so eine schöne Weise sehr ungern bin. So, habe sehr viel erzählt, Sina. Was machst du daraus?
Ich fand es super interessant. Also vor allem die Aspekte, auf die du dich bezogen hast, in Bezug auf die Bewegungsarten von den Gegnern. Weil das finde ich total wichtig, gerade bei Horrorspielen, weil die Art und Weise, wie sich Gegner bewegen oder auch klingen, macht halt sehr viel oder sehr wenig Horror aus. Und allein schon von der Art und Weise, wie du es erzählt hast, habe ich es gut vor Augen gehabt und mir gedacht, da hätte ich vielleicht sogar auch Lust drauf. Ja. Aber ich bin nicht so die Souls-like-Person. Aber gerade das, jetzt, ich, keine Sorge, es kommt kein so ein Referat, aber das hab ich mir alles so gedacht, während du erzählt hast, wie du die Welt beschrieben hast, das finde ich super interessant und das würde ich mir auch total gern mal anschauen. Gerade sowas auch bei Bloodborne oder so hat mir auch die Welt total gefallen. Aber der Schwierigkeitsgrad dann, wenn ich halt Dinge mehrmals machen muss, das zieht es dann irgendwie runter, weil ich nicht die Motivation habe. Also nicht, weil ich dann frustriert bin, dass ich es nicht schaffe, aber es ist mein Hauptinhalt in Spielen wäre dann mehr, dass ich mir die Umgebung anschauen will. Dann wäre ich eher genervt, ach nee, jetzt muss ich schon wieder kämpfen.
Da sprichst du tatsächlich das große Problem dieser Empfehlung an. Leider, es ist halt leider wirklich ein schwieriges Spiel. Und aktuell bin ich noch nicht mal sicher, ob das auf die gute Weise schwierig ist oder eben in diesen Kämpfen auf eine Weise designt ist, wo ich mir denke, offenbar ist es doch nicht so leicht, so ein Souls-like zu machen, das an Dark Souls und Co. erinnert, aber eine eigene Identität hat, weil es mir an manchen Stellen ehrlich gesagt unfair erscheint. Aber da muss ich noch länger spielen und noch länger drüber nachdenken. Da reichen die 20 Stunden noch nicht mal. Aber das ist tatsächlich das Problem. Das Spiel ist wirklich kein leichtes. Auch gerade zu Beginn überhäuft es einen mit Spielsystemen. Also es geht nicht nur darum, irgendwie Ressourcen zu finden, mit der man die Hauptwaffe aufleveln kann, sondern Pinocchio, unser Held, der hat auch so einen mechanischen Arm, den man ausrüsten kann mit verschiedenen Fähigkeiten. Auch dafür gibt's eine Art Munition, die man sammeln kann. Die Waffen, die man benutzt, bestehen aus zwei Teilen. Das heißt, man kann die auseinanderschrauben und neu kombinieren. Später im Spiel gibt es nochmal ganz neue Ressourcen, die man regelmäßig sich ernten muss für besondere Fähigkeiten. Das ist im Grunde mir schon viel zu viel. Und ich glaube, das ist auch nicht so toll gemacht von der Grundstruktur. Aber wenn man das alles so ein bisschen über sich ergehen lässt und das in Kauf nehmen möchte, und jetzt spreche ich auch zu den Horrorfans da draußen, die vielleicht mit Souls-Likes und sowas gar nicht so viel anfangen können, das lohnt sich dann auf eine Weise, dass man wirklich mit einem Spiel belohnt wird, das echt toll seine eigene Welt inszeniert. Also nochmal, diese Szenen, die ich da jetzt schon gesehen habe, die haben mich schon beeindruckt. Und das sage ich als jemand, der zum einen echt genug hat mittlerweile von diesem viktorianischen Bloodborne-Stil und zum anderen auch, also schon viel jetzt Spiele dieser Art gespielt hat und auch schon viel an Beispielen im Kopf hat, wie Spiele so Horror-Dioramen inszenieren und wie sie mit Kameras arbeiten. Und trotzdem passieren ja immer wieder Dinge, wo ich davor sitze und denke, what the fuck, das ist so cool, das ist so stylisch, das ist so sicher gemacht. Das ist ein tolles Erlebnis gerade in der Hinsicht. Und deswegen, also wer auch nur so ein bisschen den Hauch, ich weiß nicht, von Potenzial in sich spürt, vielleicht doch über diese Grenze springen zu können, diese Skill-Grenze, der oder die wird wirklich belohnt mit einem Spiel, das ein richtiges Horrorspiel ist.
Und ich finde, also es ist ja eigentlich schon mal gut, dass das die Basis ist. Also dass Atmosphäre, Welt, Geschichte, Gegner, Design und so passen. Am Rest theoretisch, wenn es irgendwie nicht so richtig gut ausbalanciert ist, kann man ja theoretisch auch noch schrauben. Das kam ja auch erst raus. Aber das klingt auf jeden Fall interessant. Vielleicht muss ich mir das auch doch mal anschauen. Aber es gibt so viele Spiele.
Das stimmt wirklich. Aber du kannst es ja mal gemäß unseres Formats hier auf die Wunschliste packen. Dann kannst du direkt nämlich damit beweisen, dass unser Konzept hier wieder wunderbar aufgeht und schon das erste Spiel auf einer Wunschliste gelandet ist. Top.
Das stimmt.
Ja, also so viel dazu. Wie gesagt, also ich bin sehr angetan davon, aber muss leider halt auch wissen, worauf man sich da anlässt. Aber all jene, die das Spiel vielleicht bisher beiseite gelegt haben, weil sie nur vor allem gehört haben, okay, ist halt ein Souls-like, naja, ist nicht mein Ding, denen möchte ich jetzt sagen, das ist auch ein richtig gutes Horrorspiel. Und vielleicht ist das für die eine oder andere Person da draußen das Zugpferd, auf das sie gewartet haben. Gut, dann würde ich sagen, übergebe das Mikro doch einfach zu dir, zu deinem ersten Hauptvollspiel.
Ja, perfekt. Ich habe gerade kurz das Spiel auf meine Wishlist. Und ich überlege gerade, was ist eigentlich nach diesem Spiel ein passender Übergang? Ich würde mal sagen, genau das Gegenteil, so ein bisschen, weil das Horrorgenre ist ja recht breit gefächert von Kämpfen, schweren Kämpfen in großen, fürchterlichen Welten, wie du es gerade beschrieben hast, hin zu I'm on Observation Duty. Ein Spiel, was, wann kam das denn raus? Ich glaube, es ist schon ein Ticken her. Moment. 2018 kam das raus und es gibt mittlerweile, glaube ich, 6 Teile sogar davon. Und in diesem Spiel muss man nicht kämpfen. Alles, was man tun muss, ist die Maus bewegen und klicken. Man muss noch nicht mal hin und her laufen, denn wir sind angestellt. Ich weiß nicht wo genau, aber wir sind irgendwie angestellt und sollen eine Nacht lang irgendeine bestimmte Location, zum Beispiel irgendein Wohnhaus, überwachen und können uns da durch die ganzen Überwachungskameras durchklicken. Und unsere Aufgabe ist es, merkwürdige Vorkommnisse zu melden, um es mal kurz auszudrücken. Und merkwürdige Vorkommnisse können sein, zum Beispiel eine Tasse hat sich um einen Zentimeter nach links geschoben, ein Gemälde fehlt plötzlich. Kann aber auch sein, dass irgendein nackter Mann plötzlich im Bad rumsteht und mich anschaut, um mal schnell von Hü auf Hot zu kommen. Und genau das ist auch das, was das Spiel so ausmacht, weil im Grunde ist es ein super gemütliches Spiel. Man sitzt wirklich einfach nur vorm Computer, auch im Spiel, wie ich als spielende Person, und klick mich durch 5 unterschiedliche Räume, zum Beispiel im ersten Teil. Das Schlafzimmer, ein Bad hat man da zur Verfügung, irgendwie ein Wohnzimmer, und überall stehen irgendwelche Möbelstücke rum, Sachen sind dekoriert, und alles, was du erstmal tust, ist, dir einzuprägen, wo überall alles ist. Quasi so ein Spot the Differences Spiel. Und du musst eben, also du musst dir alles einprägen, damit dir überhaupt auch auffällt, wenn solche Kleinigkeiten sich verändern, was aber auch bedeutet, dass du lange und nah manchmal auf den Bildschirm starrst. Und wenn dann doch hier und da mal sowas, was ich gerade schon beschrieben hatte, passiert, dann erschrickt man doch zwischendurch mal ziemlich arg. Aber der Hauptaspekt von dem Spiel ist halt total gemütlich, weil eigentlich sitze ich entspannt da und merke mir nur oder präg mir nach und nach dieselben Räume immer besser und besser ein. Und ich überlege gerade, ich glaube, von Teil 1 bis Teil 6 ist es alles das Gleiche. Das heißt, jedes Spiel hat, glaube ich, 2 bis 3 unterschiedliche Locations, die man durchspielen kann. Und auch jeder Spieldurchgang ist komplett anders. Also es ist nichts gescriptet, sondern es gibt alle möglichen, super viele unterschiedlichen Dinge, die da passieren können. Und die passieren auch. Aber kein Spieldurchlauf ist gleich. Und du wirst auch mehrere Spieldurchläufe brauchen, weil, wie gesagt, man muss sich die Umgebung sehr gut einprägen. Und manches realisiert man am Anfang auch gar nicht oder ist so minimal, dass man das wirklich nur sehen kann, wenn du weißt, wie der Hase läuft.
Abgefahren. Ich habe dieses Spiel überhaupt nicht gekannt und frage mich direkt, du hast es eben schon angerissen, aber ich würde nochmal nachfragen, ist das dann also so strukturell quasi wie so ein Film, der da abläuft und man kann auch Dinge verpassen, wenn man im falschen Raum quasi die falsche Kamera gerade ausgewählt hat, oder ist es stärker geführt und geskriptet, dass das Spiel auch, ne, wie so ein Regisseur schon weiß, alles klar, der hat jetzt hier 4 Minuten lang auf die eine Kamera geschaut, wenn er jetzt wechselt, dann haben wir was Kleines für ihn. Weißt du, wie das strukturell funktioniert?
Ja, also ich weiß es nicht im Detail, aber so funktioniert es auf jeden Fall nicht, weil es wäre zu easy, logischerweise. Deswegen haben die zum Glück sich da was überlegt oder die Person. Ich weiß gar nicht, wie viele Menschen da beteiligt sind. Ja. Du musst, also erstens musst du möglichst schnell diese Anomalien beseitigen und melden. Da komme ich auch gleich nochmal zurück, wie man das macht. Das ist nämlich nochmal ein ganz eigener Aspekt, den ich an dem Spiel auch mag. Weil sobald zu viele Anomalien gleichzeitig aktiv sind, ist die Nacht auch vorbei und du musst nochmal von vorne starten. Oh. Und Dinge passieren, egal wo du bist. Also ich am Anfang, es gibt zum Beispiel auch eine Anomalie einfach, dass in der Küche zum Beispiel so eine, die Kühlschranktür offen steht plötzlich, die vorher zu war. Und in der Regel hatte ich es am Anfang immer nur so, dass ich dann mich durchgeklickt habe und habe ich gesehen schon, die Kühlschranktür ist jetzt offen. Aber ich hatte es dann auch mal im Moment, irgendwie in einem Moment, dass ich wirklich gerade auf dem Zimmer war und gesehen habe, wie sich die Tür gerade von alleine öffnet. Das war dann auch nochmal ein ganz anderes Erlebnis, wie wenn ich einfach nur später komme und sehe, okay, da ist irgendwas anderes passiert. Aber da sehe ich ganz klar, okay, der Kühlschrank ist jetzt plötzlich offen. Deswegen, es ist, oder ja, genau. Was wollte ich eigentlich? Ich wollte gerade noch irgendwas sagen, aber das habe ich jetzt vergessen.
Vielleicht kannst du mal kurz, ich habe nämlich direkt schon, wenn ich hier mir diese Screenshots auch angucke, so eine Frage, die das gesamte Franchise betrifft und die einzelnen Teile davon. Aber bevor ich dazu komme, kannst du dann noch mal kurz erklären, wie das mit diesen Reports funktioniert? Weil das scheint ja so das zu sein, worauf alles hinausläuft, ne? Also hier die Anomalien sichten und dann eine Beschwerde ausfüllen oder ein Protokoll oder wie?
Genau, man hat immer, also du hast wirklich ja ein statisches Bild eigentlich, bis auf, ja, wenn es doch mal ein lebendiges Objekt ist, was sich auf dem Bildschirm befindet oder eben, wie gerade schon gesagt, die Kühlschranktür sich öffnet. Und unten rechts hast du dann immer so ein, wie in Wirklichkeit so ein Overlay, als wärst du halt wirklich am Computer sitzen und musst dann unten rechts an einem Computer in irgendeiner Software auswählen, hey, in welchem Zimmer befindet sich eigentlich gerade diese Anomalie, die ich sehe, also Bad, Wohnzimmer, draußen etc. Und dann auch noch den bestimmten Typ dieser Anomalie. Und das ist halt unterschiedlich. Wie schon gesagt, es kann sein zum Beispiel, dass irgendein Objekt plötzlich woanders steht, als es vorher war. Irgendeine Tür sich geöffnet hat. Irgendwas ist verschwunden. Ein Bild ist gewechselt. Es können aber auch irgendwelche komischen Sachen sein, wie irgendwelche Leute, die plötzlich in dein Haus eingedrungen sind oder Geister oder irgendwelche übernatürlichen Sachen. Und genau das ist halt auch total interessant, finde ich, weil manchmal meldest du dann irgendwas und das ist es gar nicht. Und zum Beispiel dachte ich einmal, weiß ich noch, da sitzt eine Puppe und habe dann halt gedacht, okay, irgendein neues Objekt ist in diesem Raum. Aber dann wurde die Anomalie nicht angenommen und ich habe mich gewundert, okay, aber da ist doch definitiv sitzt da eine Puppe auf dem Sofa. Und dann hat sich herausgestellt, dass es eben keine Puppe war, sondern ein Eindringling, ein Intruder. Oh. Und das macht das halt dann nochmal gruseliger, also auf eine ganz eigene Weise. Ist irgendwie ganz cool.
Cool. Das klingt wirklich voll toll, weil sich auch dieser Grusel auf verschiedenen Ebenen abzuspielen scheint. Und apropos Verschiedenes, das ist jetzt die Frage, die ich stellen wollte. Ich klicke mich hier durch die 6 Teile gerade auf Steam und durch die Bilder vor allem und sehe, die unterscheiden sich ja in sich schon durchaus. Also nicht nur, was die Locations angeht, die in den jeweiligen Spielen da mit Kameras bewaffnet werden. Also von dem ersten Teil zum Beispiel einem großen Haus mit verschiedenen, fast schon surreal wirkenden, eingerichteten Räumen bis hin zu, jetzt bin ich hier bei Observation Duty 5, U-Bahn-Kanälen, große Hallen, U-Bahn-Stationen, all sowas. U-Bahn-Kanal, so ein Quatsch. Also U-Bahn-Gänge, ne? Also hier diese Umgebung. Wo würdest du denn sagen, ist denn ein guter Einstiegspunkt für Leute, die sich dafür interessieren? Also sind die sich alle sehr ähnlich oder wirken oder sind sie tatsächlich so unterschiedlich, wie sie jetzt bei diesen Bildern wirken?
Grundsätzlich sind sich alle sehr ähnlich. Also ich habe Teil 1 bis 5 gespielt, das 6. habe ich noch nicht gespielt, ja. Aber abgesehen von Teil 3, da komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen, sind also Teil 1, 2, 4 und 5 sind alle vom Spielprinzip her genau das, was wir gerade beschrieben haben. Mhm. Und nur die Locations oder hauptsächlich die Locations ändern sich. Es kommen aber auch, manche sind schwarz-weiß, manche sind in Farbe. Von der Optik her ändert sich so ein bisschen die Typen der Anomalien. Da kommen auch welche dazu, beziehungsweise werden weggelassen, wenn festgestellt wurde, das kam jetzt vielleicht nicht so gut an. Zum Beispiel, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, im zweiten Teil gab es auch sowas, da stehen manchmal in der Küche irgendwie Ketchupflaschen rum und irgendeine Anomalie ist, dass die größer wird. Und ich glaube, sowas kam dann später nicht mehr vor, aber vielleicht täusche ich mich auch oder es ist mittlerweile drin. Aber auf jeden Fall ist es abwechslungsreich und ich würde sagen, der beste Einstieg ist tatsächlich beim ersten Spiel, weil ich mag, glaube ich, Teil 1 und Teil 5 am liebsten irgendwie. Ich kann es nicht richtig sagen, wieso, aber die haben, glaube ich, in meiner Erinnerung am meisten mit mir gemacht. Ja. Deswegen, man kann gern mit dem ersten Teil einsteigen, der kostet, glaube ich, auch nur, ich habe es ja offen, 3 Euro, und den einfach mal anschauen, weil der ist recht kompakt. Wie gesagt, man hat 2 Level und man hat ja auch eine gewisse Zeit, die man erstmal braucht, um sich beim Level einzustimmen. Und das Schöne ist ja, wie ich auch schon gesagt habe, man kann das ja x-mal so häufig spielen, weil man findet auch immer neue Dinge und du hast mit bestimmt 10 Durchläufen noch nicht alles gesehen, könnte ich mir vorstellen.
Und das ist jetzt dann Teil 3, den ich hier gerade vor mir habe, das ist der große Ausreißer der Reihe, ahne ich, weil ich sehe hier auch schon irgendwelche VR-Angebote, ich sehe fliegende Hände im Raum, ich sehe ein Handy in der Hand, das scheint ein Ausreißer zu sein.
Genau, und das hat mir auch nicht so gefallen, da habe ich nur mal kurz reingeschaut, weil das nimmt halt den Aspekt, der mir bei dem Spiel so besonders viel Spaß macht, dass ich wirklich mich einfach nur durch die Kameras durchklick, weil in diesem Spiel läuft man wirklich auch mit WASD physisch in dem 3D-Raum durch und muss dann mit dem Handy den Kühlschrank zum Beispiel öffne und dann liegen da irgendwie statt 3 Äpfel nur noch 2 Äpfel drin und dann muss ich davon ein Foto machen und das dann einreichen. Das hat nicht so viel Spaß gemacht und hat so ein bisschen den gemütlich-Grusel-Faktor halt rausgenommen, den man sonst bei dem Spiel hat. Das ist so ein typisches gemütliches Gruselspiel, wenn man sich mal einen Abend Zeit nimmt und entspannen, aber doch ein bisschen gruseln will.
Aber es klingt sehr reizvoll. Es ist, wenn du jetzt nur gesagt hättest hier, das ist so ein Spot the Difference Spiel, da wäre ich schon so, ja, okay, ich weiß nicht, ob ich damit meine Zeit verbringen will. Aber das ist ja ein super cooler Rahmen und einer, der auch Sinn ergibt für so ein Genre, dass man in diesen Überwachungskameras drinsteckt und dann die Räume anschaut und dann auch noch diese, also Gruselmomente auf verschiedenen Ebenen hat, das finde ich ja so reizvoll, dieses eine, man weiß ja nie, wenn man in den nächsten Raum schaltet, was da jetzt gleich einen erwartet, so ein kleiner Jumpscare in sich auf eine Weise und zum anderen auch dieses genaue Hinsehen und auf eigene Faust den Grusel quasi entdecken, indem man die Unterschiede bemerkt und dann die Schlüsse daraus zieht, ich finde das sehr reizvoll und dann zu guter Letzt sind die ja auch nicht teuer, ne? Also alle Teile unter 10 Euro, weit unter 10 Euro teilweise, also das klingt alles sehr gut.
Ja, also ich, für mich absolute Empfehlung, weil ich hatte sehr viele Stunden Spaß damit und werde auch noch viele Stunden Spaß damit haben, weil es kommen auch zum Teil noch Updates dazu mit neuen Anomalien und so, also die Leute oder die Person ist fleißig.
Cool, sehr cool. Ja, also vielen Dank, das kam auf meine Wunschliste, ohne Quatsch, das hatte ich überhaupt nie auf dem Schirm, vielen Dank dafür. Dann würde ich sagen, oder? Ich wechsle mal wieder auf meine Schiene und erzähle
gerne,
Leuten
ich bin gespannt. Sorry für reinreden.
Ja, bitte, also dafür ist das Mikro ja da. Und erzähle von dem zweiten Spiel, das ich mir rausgesucht habe. Und das ist eines, das ist auch schon wieder hochspannend. Das macht schon wieder, ist eine ganz andere Welt, in der wir jetzt unterwegs sind, als die, die du eben beschrieben hast. Und zwar die Welt des Ersten Weltkriegs, beziehungsweise den Monaten nach dem Krieg. Und zwar, das Spiel, das ich meine, heißt Ad Infinitum und ist ein, in der Gefahr, dass die Leute es gleich schreiend wegrennen, aber es ist dann deren Schuld, ein Walking Simulator, ich hab's gesagt, es ist ein Walking Simulator, aber auch nicht wirklich, denn Walking Simulator in seiner Grundform heißt ja vor allem rumlaufen, gucken und dann sich Gedanken machen, aber hier gibt's dann doch nochmal deutlich mehr zu erleben. Das Spiel erzählt die Geschichte von einem deutschen Soldaten, der im Ersten Weltkrieg schwer verletzt wird und dann zur Genesung im Familienhaus wieder erwacht und dann aber mit einer, ich sag mal, Realität konfrontiert wird, die ihn sehr bestürzt. Denn zum einen hat der Krieg, wie es scheint, ich formuliere das jetzt extra mal so vage, hat der Krieg, wie es scheint, für die Familie daheim, die Mutter, den Vater und die Geschwister und so weiter, einige wirkliche knallharte Konsequenzen mit sich gezogen, denen man nach und nach auf die Schliche kommt und die auch für das eigene Schicksal sehr wichtig sind. Zum anderen aber, passend natürlich zur Geschichte, hat unser Soldat, den wir da spielen, aus der Ego-Perspektive heraus, eben wie bei einem Walking Simulator, sehr an diesen Kriegserfahrungen zu knabbern. Er wirkt geradezu traumatisiert und muss irgendwie klarkommen, diesen Krieg, den er da erlebt hat, hinter sich zu lassen und wieder ins zivile Leben zurückzukehren. Und das Spiel inszeniert das auf zwei Arten und ich finde das Zusammenspiel sehr faszinierend. Zum einen wird sehr plastisch und realistisch wirkend dieses Drama der Familie erzählt. Zum anderen aber hat man auch, und das ist kein Spoiler, sondern das steht auch in der Steam-Beschreibung ganz explizit, man hat auch mit Monstern zu kämpfen. Im wörtlichsten Sinne und im übertragenen Monster aus dem Krieg, die jetzt in Teilen auch in dieser Herrenhausvilla, in der man da erwacht, unterwegs sind. Das heißt, man merkt schon, das Spiel verwischt zwei Ebenen, die reale und die der Geister und des Übernatürlichen. Und unsere Aufgabe ist jetzt in diesem Spiel, Ordnung wieder reinzubringen und diese Kriegstraumata abzuschließen und zu bearbeiten und gleichzeitig wieder irgendwie Anschluss an die eigene Familie zu finden. Das ist ein, wie ich finde, sehr, sehr interessantes Konzept. Es gibt viele Spiele mittlerweile, die im Ersten Weltkrieg angesiedelt sind, gerade auch Horrorspiele, aber das hier wählt eine ganz andere Note, die ich sehr reizvoll finde, mit dieser Verlagerung in die Bearbeitung in die Traumabewältigung des Krieges und dann eben mit diesem Kniff zu sagen, okay, die Monster des Krieges, die sind halt einfach real jetzt geworden teilweise und die sind jetzt hier in dieser Bude unterwegs und du musst irgendwie einen Weg finden, da eine Lösung für dieses Problem zu finden. Und das finde ich sehr reizvoll. Und dann kommt noch dazu, das Ganze ist also vor allem auf der Soundebene also so stilsicher inszeniert. Das spielt ganz viel mit so kreativen Entscheidungen, die ich auf dem Papier lesen und als gewagt beschreiben will, aber die so gut funktionieren. Ein Beispiel, direkt zu Beginn, wenn man in dieser Villa dann erwacht und aus dem Krieg zurückgekehrt ist, das ist quasi erstmal die Prämisse des Spiels gewesen, dann beginnt das so richtig, dann läuft man da durch dieses riesige Haus, man hört knarrende Dielen, in der Ferne irgendwelche Geräusche, komisches, gruseliges, seltsames, soweit erstmal so vertraut und so erwartbar, aber das Spiel fängt dann an bestimmten Punkten in der Villa, an denen man unterwegs ist, dann zum Beispiel so eine Jazzmusik einzuspielen. Und das ist so eine ganz, also im wörtlichsten Sinne, coole Jazzmusik, die einen direkt so ein bisschen zurücklehnen und am Cocktailglas nippen lässt. So cool klingt die. Und die im Zusammenspiel mit dieser gerade eigentlich gruseligen Villenerkundung ergibt so ein Gefühlsmix, den ich auch schon lange nicht mehr erlebt habe in so einem Spiel. Also es ist so ein ganz gewagtes Element, aber das ist so spannend eingesetzt, dass es dem Ganzen eine ganz eigene Identität gibt. Und jetzt kommt der absolute Knaller. Das Spiel wird von einem kleinen deutschen Entwicklerteam gemacht. Hekate heißen die. Und es ist, wie gesagt, ein kleines Team hier aus Deutschland. Und deswegen ist auch die deutsche Sprachfassung, in der ich es aktuell spiele, also erschreckend gut, überragend gut. Normalerweise spiele ich ja immer auf Englisch beziehungsweise in der Originalversion, aber hier ist die Deutsche ja quasi die Originalversion und die Sprecher und Sprecherinnen, die sind so gut und die Soundkulisse ist so hochqualitativ abgemischt und zusammengesetzt. Ich bin davon momentan sehr, sehr angetan. Genau, so viel erstmal dazu. Ich lasse jetzt mal Raum für deine Gedanken.
Ich habe es direkt schon auf die Wishlist gepackt und klicke mich gerade durch die Screenshots, weil das klingt ja so interessant. Habe ich das richtig verstanden quasi? Es gibt Monster und du musst sie nicht, oder das Ziel ist nicht automatisch, die Gegner zu oder die Monster, du Wesen zu besiegen, sondern du musst einen Weg finden, das zu verarbeiten, um mit dem Monster dich auseinanderzusetzen, quasi.
Ganz genau. Also es ist nicht dieses Art Spiel, wo du in die Bosskampfarena kommst und dann geht es darum, möglichst schnell die schweren Angriffe zu landen, sondern das Ganze ist ein bisschen subtiler. Ich möchte es aber auch noch nicht zu sehr auflesen für alle, die das noch spielen wollen, aber das Spiel ist da, wie ich finde, sehr einfallsreich und vielleicht auch noch von der Spielweise. Das ist vielleicht das, was die meisten Menschen dann noch abschrecken könnte, weil ich kann mir durchaus vorstellen, dass da haben auch manche einfach keinen Bock drauf, aber es ist eines dieser Spiele, in dem man sehr viel herumlaufen und zum einen sehr viel lesen muss, viele Briefe, viele Hinterlassenschaften, ne? Viele Infos, die so in der Villa verteilt liegen und die man auch aufmerksam lesen muss, um zum Beispiel einen Zeitstrahl sich selbst im Kopf zu rekonstruieren, was hier eigentlich in der Zwischenzeit passiert ist, während man im Krieg war. Und zum anderen ist es eines dieser Spiele, in dem man sehr viele Gegenstände auch einfach erstmal einsammelt, um dann irgendwelche Rätselchen zu lösen. So klassische Dinge wie, du kommst an den Aufzug und du hörst zum Beispiel, und das finde ich aber auch schon wieder toll, du kommst an den Aufzug und du hörst aus dem ersten Obergeschoss gruselige Geräusche, sage ich mal. Du hörst Geräusche, wo du denkst, um Gottes Willen, ich weiß gar nicht, ob ich weglaufen oder hingehen soll, um zu gucken, was da los ist. Und dann muss dir das Spiel, und das macht es auch nicht, gar keine Einblendung geben im Sinne von, erkunde den ersten Stock. Sondern das ist automatisch für dich ein interessantes Ziel geworden. Jetzt fragst du dich, wie komme ich da hoch? Dann drückst du beim Aufzug auf den Knopf, Aufzug rufen, und dann kommt die Einblendung, hier, ne, es fehlt Gegenstand XY, damit du den benutzen kannst. Und dann ist für dich auch völlig klar, ich gucke jetzt bei meiner weiteren Erkundung nach diesem Gegenstand und schaue, ob ich den nicht zum Laufen kriege. Und das finde ich so charmant, dass dieses Spiel nicht explizit sagt, finde 4 Räder und dann benutze den Aufzug, sondern es verlässt sich darauf, dass du für dich selbst die Entscheidung triffst, okay, ich möchte da gerne hoch, / ich habe furchtbare Angst, aber ich will gucken, was da oben ist, und suche mir dafür jetzt die Gegenstände zusammen. Das sind so Details, aber ich schätze das sehr. Das finde ich sehr sympathisch und das gibt mir das Gefühl, ich habe hier so eine Agency, so eine eigene Wirkmacht und kann mir eigene Ziele setzen und das gefällt mir sehr gut.
Also ernsthaft, mit jedem Satz, den du gerade erzählt hast, dachte ich mir, das ist ja absolut voll mein Spiel.
Ja, also wirklich.
Vielen Dank, schon allein für mich, für die Empfehlung. Das ist ja der Knaller. Das klingt richtig gut. Gerade dieses nicht an die Hand nehmen bei Horror.
Ja, exakt, das ist es. Genau das. Und ich muss auch nochmal unterstreichen, ich habe auch das Gefühl, es ist ein Spiel, das momentan ein bisschen unter dem Radar herumhopst. Es ist am 14. September diesen Jahres erschienen. Zum Zeitpunkt der Aufnahmen ist es jetzt so knapp einen Monat her. Und hat nur aktuell 74 Steam-Reviews. Und das lässt schon tief blicken, dass dieses Spiel offenbar noch nicht viele Leute erreicht hat. Und ich finde das sehr schade, weil ich habe jetzt schon sehr viel Zeit mit dem Ding verbracht und bin sehr angetan und wollte das den Leuten da draußen deswegen unbedingt mal empfehlen. Auch gerade, weil es für diesen Ersten Weltkrieg nochmal einen eigenen Spin findet, den ich so auch noch nicht so häufig gesehen habe. Und erst recht nicht aus einer aus einer deutschen Biografie heraus. Also man findet auch viele historische Dokumente in dem Spiel, Postkarten, Plakate für irgendwelche Kunstausstellungen Anfang des 20. Jahrhunderts und so weiter und so fort, historische Landkarten. Und die sind so hochauflösend im Spiel, dass man auch wirklich davor stehen und sich die angucken kann. Und auch das finde ich immer sehr wertvoll. Also das Team hat auch eine ordentliche historische Recherche gemacht. Das fand ich sehr beeindruckend.
Also ich bin auch komplett begeistert. Da freue ich mich schon drauf. Das werde ich mir holen auf jeden Fall.
Aber Altersfreigabe ab 18. Vorsicht. USK hat gesagt, ab 18 freigeben. Ja, genau. Also das ist das Spiel. Kostet 34,99. Das ist dann quasi mehr als so diese klassischen mittlerweile 20€ in die Spiele, aber auch weniger als ein Vollpreisspiel wie Lies of Pi. Von mir kriegt es die absolute Empfehlung, liebe Leute.
Okay, dann meine nächste Empfehlung ist wieder wie bei der ersten I'm on Observation Duty, war ja die erste Empfehlung, eine Reihe und diese hier auch, Fears to Fathom, auch tolle Namen immer zum Aussprechen, aber das ist auch mittlerweile schon eine Reihe. Ich glaube, es sind mittlerweile 3 Teile draußen aus der Fears to Fathom Reihe und es sollen insgesamt 5 rauskommen und am 4. wird gerade gearbeitet. Aber ich beziehe mich jetzt hauptsächlich erstmal auf den ersten Teil, denn der ist auch kostenlos und dauert nur 20 Minuten. Das heißt, da würde ich behaupten, da kann man auf jeden Fall mal reingucken und mal reinschnuppern, ob die ganze Reihe was für einen wäre. Und der hat mir, glaube ich, sogar auch am besten gefallen, obwohl er halt am kürzesten ist. Aber gut, ich gehe mal aufs eigentliche Spiel ein, bevor ich noch jetzt länger erzähle. Es ist 2021 rausgekommen und der erste Titel heißt Home Alone. Und bei der Fears to Fathom Reihe ist es so, dass jede dieser Episoden quasi eine in sich abgeschlossene Geschichte erzählt von The Ones Who Survived angeblich. Ich habe gerade Gänsefüßchen gemacht, aber ich weiß natürlich nicht, wie viel Wahrheit da dran ist. Aber alle Situationen, die man in diesen Spielen erspielen kann, sind reale Situationen. Also zum Beispiel ist das Setting einfach im ersten Teil, dass man ein 14-jähriger Teenager ist, der übers Wochenende alleine zu Hause ist. Und relativ schnell, aber durch nur Kleinigkeiten feststellt, dass er vielleicht doch nicht ganz so alleine ist, wie er sich erhofft hat. Und man muss in diesem Spiel quasi mit genau dieser Situation umgehen, dass du feststellst, es könnte sein, dass jemand in dein Haus eindringen möchte. Und das macht's auf so eine simple oder, ich weiß nicht, sehr... Ich überlege gerade, wie drücke ich das aus? Man kann nicht wirklich viel in dem Spiel machen. Also es würde wahrscheinlich auch wieder in die Richtung Walking Simulator gehen. Das heißt, ich will auch nicht zu viel berichten, weil, wie gesagt, es geht nur sehr kurz. Aber du tust nur Banales. Du bist eigentlich nur bei dir zu Hause. Und was mich am Anfang schon direkt beim Spiel gecatcht hat, ist, du startest bei dir im Zimmer und läufst rum und hörst draußen Hunde bellen. Und das, was ich dann natürlich mache, ist, dass ich zum Fenster gehe und aus dem Fenster rausschaue, weil ich habe Hunde bellen gehört. Und dann sehe ich aber, wie da eine Person gerade vor meinem Haus stand und wegläuft. Nur ganz knapp noch. Und solche Kleinigkeiten gibt's sehr viele in dem Spiel, die halt so ein richtiges, unbehagliches Gefühl in mir auslösen. Allein dadurch, dass es eine realistische Situation für mich an sich schon ist und dann auch durch solche Situationen nochmal unterstrichen wird, die so nicht gescriptet erscheinen, wie du es eigentlich jetzt gerade auch schon bei dem Spiel davor gesagt hast, dass man halt kein Menü hat oder sowas oder wie, oh, ich habe einen lauten Schrei draußen gehört, ich sollte mal aus dem Fenster schauen oder sowas, sondern ich habe was gehört und meine intuitive Reaktion ist, aus dem Fenster zu schauen und dann sehe ich diese Situation, die ich aber auch hätte komplett verpassen können, wenn ich einfach bei den Bällen jetzt nicht aus dem Fenster geschaut hätte. Mhm. Und da gibt's einfach eine Menge solcher Situationen und diese ganze Ausgangslage von alleine zu Hause sein ist an sich ganz furchtbar für mich schon die Vorstellung, dass dann jemand bei mir reinkommen könnte, wie ich mich dann verhalten soll. Ein Aspekt, der mir auch direkt aufgefallen ist und ich mir gedacht habe, ach nö, wenn man nah an ein Fenster rangeht, dann fährt sich automatisch so eine Jalousie, die halt vor den Fenstern hängt, nach oben und du kriegst dann da einen Prompt, dass du dich hinknien kannst, weil du kannst dann so aus dem Fenster schauen. Und dann dachte ich mir auch schon im ersten Moment, oh, was für eine coole Mechanik, und im zweiten Moment, ach nö, ich muss das bestimmt nutzen.
Sehr gut. Ja, diesen Zwiespalt, den kenne ich sehr gut, diesen Moment. Nochmal eine Frage zum Spielmechanischen. Das bedeutet, verstehe ich das richtig, im Grunde auch so eine Art, ne, Walking Simulator. Das bedeutet, man läuft sehr viel rum, man erkundet. Kann man denn da auch, ich sehe hier in den Screenshots, dass man da Möglichkeiten hat mit Interaktionen irgendwie, mit auf Tastendruck irgendwie zum Beispiel natürlich aufzustehen oder auch zum Beispiel Kurznachrichten anzunehmen und zu lesen, die über das Handy reinkommen. Was macht man denn eigentlich in dem Spiel?
Genau das, was du eigentlich gesagt hast. Ja. Also letztendlich bist du nur ein Teenie, der sein Wochenende daheim verbringen will, seine Hausaufgaben machen muss, was essen will, mit Leuten interagiert und währenddessen halt feststellt, irgendwas ist komisch. Und man erlebt das mit ihm gemeinsam, aber man hat jetzt nicht wirklich, du sammelst jetzt nicht großartig Gegenstände in einem Inventar auf oder sowas, aber du sagst dir selber, der Charakter sagt dir quasi selbst, hey, ich habe jetzt erstmal Hunger, ich will was essen. Und dann ist das das, was du jetzt erstmal zu tun hast, so ungefähr. Ja. Das schränkt einen schon ein bisschen ein, aber das gibt auch so einen gewissen Rahmen, wie du dich bewegen musst oder kannst. Aber du kannst dich frei in dem Haus bewegen, du kannst sogar auch aus dem Haus rausgehen und dich da umgucken, kannst Türen schließen. Nicht abschließen, das war das, was mich mal irritiert hat. Das kann ich vielleicht als Hinweis geben. Man bekommt ehrlich mal den Hinweis, die Tür abzuschließen, aber ja, es gibt keine Mechanik, dass man das tut. Das sagt man halt der Charakter einfach nur.
Ja. Und von der, wenn du es erraten kannst, irgendwie, also von der Struktur her, ist das wie eine Geisterbahn, durch die man dann quasi durchfährt und läuft und dann hier und da immer diese dollen Schreckmomente hat oder auch manche verpassen kann? Oder ist das ein Spiel, in dem auch wirklich offen ist, wie sie Ereignisse ablaufen und ob man selber irgendwie das überleben kann oder auch nicht?
Es ist alles, was du gerade gesagt hast, also viele Ereignisse, ich würde sogar behaupten, ja, nee, nicht alle, aber du kannst eine Menge der Ereignisse, die da passieren, verpassen, aber das ist eigentlich genau der Aspekt, den ich auch mag, weil sie eben sehr unterschwellig sind und das macht bei mir vor allem den Horror, wenn du so, gerade wie auch, was ich vorhin bei einem On Observation Duty meinte, wenn du lange dann irgendwie irgendwo hinguckst und erst so auf den zweiten oder dritten Blick realisierst, oh Moment mal, da ist irgendwas komisch, das ist deutlich gruseliger für mich, als wenn direkt so in meinem Gesicht offensichtlich ist. Aber deswegen, es lohnt sich auch, dadurch, dass es ja auch nur 20 Minuten dauert, es nicht nur einmal zu spielen, weil es gibt auch zwei oder drei unterschiedliche Enden, wobei die Enden jetzt nicht sonderlich lang gehen oder so, aber es sind halt einfach unterschiedliche Ausgänge der Geschichte. Je nachdem, wie du dich halt verhältst. Und das finde ich auch ganz schön, weil du kannst es mit deinem Verhalten schon formen, auch wenn es eingeschränkt ist.
Und übrigens auch da kurz als Info, ich sehe gerade, also die erste Episode ist kostenlos spielbar, Home Alone, Fears to Fathom, und dann Episode 2 kostet 2,39, Episode 3 kostet 3,99 und Episode 4 wird irgendwann demnächst erscheinen. Das heißt, da kann man auch gut zulangen, ne? Das sind nicht mal, ist das ein Döner, den man ausgeben würde für 1,5 Spiele bis 2.
Total. Und wie gesagt, die erste Episode ist kostenlos. Das heißt, wenn man allgemein erstmal ein Gefühl kriegen will, gefällt mir das. Und wenn einem das erste gefallen hat, dann kann ich auch die nächsten beiden Episoden zumindest schon mal empfehlen. Ja. Weil gerade auch die nächste, die hat auch, also Fears to Fathom, die erste Episode, also Home Alone, und auch die zweite, ich weiß gerade, ich glaube Northwood Hitchhike hieß die, die hatten jeweils ein oder zwei Momente, an die werde ich mich sicherlich in ein paar Jahren auch noch erinnern. Die fand ich so gruselig und so einzigartig gruselig, dass die auf jeden Fall in meinem Gedächtnis bleiben werden. Und du hast es ja schon gesagt, ich habe schon ein paar Horrorspiele gespielt. Das heißt, es ist auch was Besonderes, würde ich sagen.
Cool. Apropos was Besonderes, da wollte ich auch noch mal kurz fragen. Das Spiel oder die Episoden, alle durchgehen, die haben einen ganz besonderen Look. Ich muss die ganze Zeit dran denken, wie mit der VHS-Kamera aufgezeichnet und dann später als Video angesehen. Kannst du dazu noch was sagen? Also diesen Look, ist das, also ich muss die ganze Zeit dran denken an diese Found-Footage-Horrorspiele, in denen man die Kamera vor die Augen hält. Aber das ist ja hier nicht so, ne? Das ist durchgehend die Optik.
Ja, also es ist durchgehend so ein bisschen grisselig.
Ja.
Ich weiß nicht, es ist gerade auch so ein bisschen trendy, habe ich das Gefühl. Ich finde es aber gar nicht so schlimm, weil ich mag, also es ist sehr simplist, es gibt auch nicht viele Objekte oder Deko-Elemente oder sowas in dem Spiel. Es ist relativ karg auch eingerichtet und ich glaube, dieser Effekt, ich empfinde, der Effekt trägt noch ein bisschen was zur Optik bei. Also mir gefällt die Optik. Weil es sonst, glaube ich, ein bisschen langweilig aussehen würde, wenn man diesen Krisseleffekt nicht hätte.
Ja.
Aber ich finde es schön, aber sieht man häufiger mal, dass es halt so ein bisschen wirkt, als wäre es älter, retro, über irgendwie eine VHS-Kassette aufgenommen.
Cool. Also, sehr cooler Tipp, war mir nicht bekannt, nehme ich auf meine Wunschliste und ich hoffe, die Leute da draußen auch. Sehr schön. Gut, dann würde ich sagen, weil das passt ja auch ganz gut, weil die erste Episode von dieser Spielerei ist ja wie eine Art Demo, ne, kostenlos spielbar, man kann sich einen Eindruck machen, gehe ich einfach mal rüber zu meiner Demo Und zwar richtig abgefahren. Über die bin ich gestolpert dank dir. Deswegen fühle ich gleich herzlich eingeladen, das alles noch zu ergänzen, was ich gleich sage. Aber ich finde es völlig abgefahren. Und zwar folgendes. Das Spiel, das ich meine, heißt Tenebris Somnia. Horrorspiel, aber ist ja klar. Ein 2D-Horrorspiel, das im Grunde aber so einen besonderen Twist hat. Und zwar, wo fange ich an? Also es ist erstmal ein Point-and-Click-Adventure, in dem es in dieser Demo, die es da momentan da draußen gibt, frisch erschienen, es eigentlich darum geht, als junge Frau in ein Apartment, ich glaube des Ex-Freundes zu gehen,
ja, genau,
und irgendwie nach ihm zu schauen. Man hat schon lange nichts mehr von ihm mitbekommen. Und dann stellt man auch sehr schnell fest, das Ganze ist, wie gesagt, hart gepixelt, sieht aus wie so ein richtig altes Point-and-Click-Adventure-Spiel, stellt man fest, hier sind ein paar Dinge komisch. Und man beginnt, sich das ein bisschen näher anzusehen, man sammelt die ersten Gegenstände auf, man kombiniert die munter miteinander, ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber all das ist vertraut und bekannt. Und dann aber gibt es Momente, und das finde ich so krass, dann wechselt das Spiel über in Echt-Videoaufnahmen. Kannst du das besser in Worte fassen als ich?
Ich weiß nicht, der Fachbegriff wäre ja wahrscheinlich FMV Videosequenzen. Ja. Aber ja, genau, eigentlich, man sieht ganz klar, wie diese echten Bilder in Pixelform nachempfunden waren. Beziehungsweise das, was man gerade schon in Pixelform gesehen hat, die Wohnung, sieht man dann ja zum Teil auch in echten Videoformaten, einfach als Video. Und ich war so weggeblasen von diesem Video. Ja. Ich war so überrascht, weil ich spiele super viele so FMV-Videospiele, ob jetzt Horror oder nicht, und sowohl etwas günstiger produzierte, trashigere, als auch höher produzierte, und ich mag beides total gern, gerade im Horror-Genre, auch wenn es so ein bisschen quatschig ist, trägt auch ein bisschen dazu bei manchmal, aber der Production Value bei dem Video war auf jeden Fall sehr hoch, die Elemente, die man gesehen hat, fand ich.
Und ich finde, also genau exakt das fand ich zum einen so, also bestürzend und gleichzeitig genial, dass es diese Überschwänke in diesen anderen Stil gibt. Und dann aber auch nochmal die Tatsache, vielleicht haben das Menschen da draußen gar nicht so auf dem Schirm, wie wirkmächtig das eigentlich ist. Aber wenn in so einem, wirklich in einem Point-and-Click-Adventure, das den Look hat von einem Maniac-Menschen geradezu, also in etwa, in dieser Welt bewegen wir uns gerade. Und dann aber Dinge auf dem Bildschirm passieren, die also einfach nicht für uns, die vielleicht mit Point-and-Click-Adventures aufgewachsen sind oder die dieses Genre gerne mögen, was für uns einfach nicht passt in dieses Genre, das ist auf eine ganz andere Art nochmal verstörend. Also wenn man dann, weiß ich nicht, in einem Bad steht und ein Monster kommt aus der Dusche plötzlich herausgewankt in diesem Point-and-Click-Adventure-Pixel-Look, dann ist das, also wenn man möchte, nüchtern betrachtet, eigentlich nicht besonders gruselig, weil es sind einfach nur ein paar Pixelblöcke, die da einem entgegenfallen. Aber das Ganze findet in diesem Genre statt, indem man das ja eigentlich vor allem früher nie gesehen hat, sowas. Und das ergibt auf eine ganz neue Weise einen Horror, den ich ganz faszinierend finde. Also ich fand das Spiel so gruselig, oder die Demo vielmehr, fand ich so gruselig, obwohl man ja ganz oft nur diese super abstrakten Pixelblöckchen sieht.
Und vor allem, ich weiß gar nicht, die ging vielleicht 10 oder 15 Minuten gefühlt, und da hat so viel drin gesteckt an Grusel und an Spaß und Details. Ich bin wirklich, ich freue mich so auf das ganze Spiel.
Ja, also ich bin da auch, bin hin und weg, ich habe sowas auch noch nicht gespielt, diese Kombination aus FMV-Szenen und diesem Pixel-Look. Großes Ding, also wie gesagt, das ist eine Demo, Tenebris Somnia heißt das, hab das sehr genossen.
Ich auch. Ich hoffe, wir müssen nicht so lange warten, bis es kommt.
Also, das war das Tenebris Somnia. Und dann würde ich einfach sagen, dann schwenken wir doch noch mal rüber zu deiner letzten Empfehlung, der Demo-Empfehlung, die ich übrigens auch, also von Herzen unterstreiche. Kann ich schon sagen.
Oh yeah. Alles andere würde ich mir auch an den Kopf fassen, weil das, wie kann man? Ja. Das ist so eine gute. Ja. Also, es tut mir leid, weil es ist wirklich eine gute Demo oder eine fantastische Demo namens, also das Spiel soll Holstein heißen oder Holstein. Ich weiß auch nicht genau, wie man es richtig ausspricht. Ich werde es vielleicht abwechselnd irgendwie aussprechen. Ich habe mich noch nicht festgelegt. Aber ich weiß noch nicht genau, wann das ganze Spiel rauskommen wird. Aber die Demo ist bereits jetzt draußen und kann man spielen. Und das haben wir auch getan. Und grundsätzlich vom Genre her geht's auch wieder in die Pixelrichtung, wie wir es jetzt gerade auch schon hatten, aber deutlich mehr Pixel. Also ich glaube, ich weiß nicht, das von gerade Tenebris Somnia hat, glaube ich, 8 Pixel und das hier vielleicht deutlich
sehr
mehr.
Viele.
Auf jeden Fall ist es ein psychologisches Survival-Horror-Spiel, aber mit sowohl auch Point-and-Click-Elementen als auch man läuft mit WASD rum. Und was vor allem dieses ganze Spiel alleine von als ich zum ersten Mal Bilder beziehungsweise vor allem Video davon gesehen habe, war ich so begeistert, weil die Optik oder die Ansicht von dem Spiel ist, dass man eine isometrische Ansicht auch eben auf diese Pixelgrafik hat, auf den jeweiligen Raum, in dem man sich gerade befindet. Und man kann auch die Ansicht drehen. Das heißt, und du musst auch die Ansicht drehen, um alles zu sehen, was sich gerade in dem Raum befindet. Und das hat mir so gut gefallen, weil in der Demo war es auch so aufgeteilt, quasi, also, oh Gott, ich habe so viel zu erzählen, ich bin völlig wirr, aber
Ja, bitte.
ich bin so begeistert. Also die Demo war aufgeteilt in zwei Teile. Der erste Teil, um quasi so ein bisschen den Adventure-Aspekt von dem Spiel zu beleuchten, und der zweite Teil hat sich dann auf die Action-Szenen, Kampfsequenzen mit Monstern und so bezogen. Und ich war von beiden total begeistert, obwohl ich eigentlich mehr so die gemütliche Horror Person bin, fand ich auch den zweiten Kampfteil sehr gut. Aber ich bleibe jetzt erstmal beim ersten Aspekt. Da muss man, da ist das Setting quasi auch, wir befinden uns, glaube ich, in Polen 1992 und irgendeine kleine Stadt, da ist irgendwas Merkwürdiges passiert, wie häufiger mal in irgendwelchen Horrorszenarien, so dass die Menschen dort komisch werden oder man nichts mehr von diesem Ort hört, alles verändert sich. Und wir haben irgendwie, der Hauptcharakter hat einen Bekannten, von dem er schon jahrelang nichts mehr gehört hat und zum letzten Mal eben von diesem Ort, weshalb er sich dorthin begibt, um da rauszufinden, was denn passiert ist. Und dann steigen wir ein in ein älteres oder größeres Haus, das wir nach und nach erkunden können. Und dieses Erkunden macht so viel Spaß durch diese Optik allein, weil die durch die Grafik, durch diese sehr schön und detailliert gestaltete Pixelgrafik in dieser isometrischen Optik, dass man auch die Räume drehen kann mit Lichteffekten und Geräuschen und alles, das hat so eine eigene Atmosphäre, die ich so in einem Horrorspiel auch noch nicht erlebt habe, und die hat mir sofort so gut gefallen. Und du musst eben auch in dem Spiel mit dem Licht spielen, weil um dich so nach und nach in diesem Haus vorzuarbeiten, musst du so kleine Rätselchen lösen, weil es gibt Dinge, die deinen Weg blockieren, die ausgelöst durch diese Sache, die da in dem Ort passiert ist, irgendwelche Ranken oder pilzartige Pflanzen oder sowas, und die gehen auf jeden Fall weg, wenn sie beleuchtet werden. Und du findest dann irgendwann recht am Anfang beispielsweise schon eine Glühbirne, hast dann aber mehrere Spots, die nicht beleuchtet sind, und musst dann entscheiden, wo tue ich sie denn rein, wo gehe ich zuerst hin, und musst dich so eben nach und nach quasi durch dieses Haus durchrätseln und triffst da auch andere Charaktere, die recht mysteriös unterwegs sind. Und das hat mir so gut gefallen, dieses Gameplay, weil es so besonders war und in einem Horrorspiel ich das einfach noch nie erlebt habe, dass ich eigentlich es schade fand, jetzt schon wieder aufhören zu müssen.
Ja, also der Held dieses Spiels ist wirklich der Look. Also ich bin da auch ganz angetan von. Es ist auch fürs Hirn erstmal beim Spielen so ungewohnt, so eine Szenerie auch einfach drehen zu können und dann immer auch diese Schauplätze aus unterschiedlichen Perspektiven anschauen zu können. Plus, dass auch die ganzen Pixelgegenstände auch wirklich als Renderobjekte in den Szenen existieren. Das bedeutet, wenn man gegen eine Pixeldose rempelt, dann fällt die vom Tisch, rollt weiter und bleibt dann irgendwo liegen. Und auch das ist was man in Pixelspielen jetzt nicht so häufig sieht. Das funktioniert ja normalerweise strukturell anders. Und hier wird das alles für sich animiert. Und das ist auf diese Weise ein wirklich, wirklich schönes Spiel erstmal. Dazu kommt, das Spiel genau spielt in Polen, wurde auch von einem polnischen Entwicklerteam gemacht, beziehungsweise wird gemacht und strahlt dadurch. Ich weiß nicht, ob du das nachvollziehen kannst, aber für mich in meinem finden auch so eine osteuropäische Härte aus, weißt du, so eine kühle Atmosphäre, und es ist alles noch mal ein Stückchen erbarmungsloser und es wirkt abweisend und schroff und kalt, und das hat was sehr Faszinierendes. Weißt du, was ich meine?
Ich weiß total, was du meinst, ja. Weil ich mag es auch. Das Spiel hat ja sowohl englische als auch polnische Synchro, ja. Und ich habe es auch mit der, ich glaube, ich weiß, bei der Demo weiß ich es gerade gar nicht mehr, ob man auch beides auswählen kann, aber im fertigen Spiel soll es auf jeden Fall beides geben. Ich habe es aber auch mit der Originalen gespielt, weil das auch nochmal einen eigenen Charakter einfach mit sich bringt. Passt einfach sehr gut.
Wirklich. Und dann kommt ja der Knaller. Das war jetzt der Teil mit Erkundung, ne? Gegenstände finden und sich durch dieses Tentakelgeflecht da durcharbeiten mit den Lichtquellen und so weiter und so fort. Dann gibt's aber noch diesen, also anderen Teil, der das Spiel nochmal auf eine besondere Ebene hängt. Aber ich will gar nichts vorwegnehmen, weil es ist ja deine Auswahl. Also bitteschön.
Du darfst auch gern vorwegnehmen, weil
nein,
ich
nein.
glaube, du bist genauso begeistert wie ich.
Ja.
ich habe mir, Man sieht das, glaube ich, schon im Trailer. Wenn ich mir den Trailer, also bevor ich es gespielt hätte, ganz angesehen hätte, wäre ich nicht so begeistert gewesen. Aber ich habe zum Glück schon bei den ersten Screenshots gewusst, okay, das oder den ersten kurzen Videoabschnitt gewusst, okay, das muss ich spielen. Also habe ich es gespielt und dann war ich so begeistert, weil diese isometrische Ansicht, die wir ja gerade schon beschrieben haben, die bleibt nicht, wenn man gegen Gegner kämpft, weil man hat auch so diese typischen, ich würde mal sagen, das Spiel ist so vom Gameplay her auch stark an Resident Evil orientiert. Das heißt, du hast auch die Gegner haben mich sehr stark auch von der Variation her an Resident Evil Gegner erinnert. Es gab auch Monster, die dann Variationen hatten, die zum Beispiel so Spieße aus sich rauskamen und so weiter. Das hat man alles schon mal gesehen. Aber die fand ich sehr schön designt, auch in der Optik. Aber der Clou ist, man geht von dieser isometrischen Optik quasi ganz smooth über in eine Over-the-Shoulder-Kamera-Perspektive, wie man sie zum Beispiel auch aus Resident Evil 2 oder so kennt. Und das gibt diesem ganzen Spiel im wahrsten Sinne des Wortes nochmal so eine ganz neue Perspektive und einen Detailgrad, den man vorher gar nicht hatte. Nicht nur, um die Gegner dann plötzlich nah und groß vor sich zu sehen und halt auch besser zielen zu können. Man muss auch schießen mit Schusswaffen, die Stamina und Ausdauer, also Ausdauer im Blick halten etc. Aber auch die Umgebung sehe ich dadurch ja nochmal in einer anderen Optik. Und das hat mir auch nochmal gut gefallen. Also ich war so begeistert, obwohl ich eigentlich mir nur dachte, okay, man kann halt auch kämpfen in dem Spiel, mache ich mit, aber ich habe mich mehr auf den anderen Aspekt mit den im Räume erkunden gefreut. Aber dann spiele ich diesen zweiten Teil von der Demo und war auch von der Seite so weggeblasen, dass ich mir dachte, okay, das muss ich spielen. Ich freue mich so unfassbar da drauf.
Richtig stylisch. Also auch da wieder der Look, das ist so besonders und es fühlt sich jetzt schon so gut an. Das war so eine gute Idee, diesen Wechsel der Perspektiven da anzubieten. Ich habe das auch gespielt und ich wusste schon, dass das passiert, weil ich auch überhaupt erst durch dich und dein Tweet war das, glaube ich, auf dieses Spiel aufmerksam wurde und du davon auch schon erzählt hattest. Aber das dann nochmal so zu sehen, auch ganz besonderes Ding. Und das drumherum, man kann noch nicht so viel erahnen, finde ich, wie gut dann auch tatsächlich die Geschichte da ist, weil das, was wir bisher wissen, ist ziemlich genau das, was man von so einem Setting auch erwartet. Welt ist untergegangen, irgendwie komische Pflanzen und Zombies sind unterwegs. Okay, was machen wir jetzt? Fragezeichen. Aber die Inszenierung der Welt, also allein dafür ist es ein Blick wert. Ohne Witz, und es ist eine Demo, also ihr könnt nichts verlieren, außer 5 Minuten euch einen Ersteindruck zu verschaffen. Ganz großes Ding.
Und vor allem, weil du es auch gerade sagst, ich habe, also in Bezug auf die Story, ich habe mir davor als Vorbereitung auf diesen Podcast nochmal überlegt, worum ging es denn eigentlich in dem Spiel? Und normalerweise ist für mich so die Geschichte bei Spielen, gerade bei Horrorspielen, immer das Wichtigste und das, was mich antreibt und so. Aber bei der Demo, ich will jetzt nicht sagen, das soll jetzt nicht so klingen, als würde ich die Geschichte runterspielen. Im Gegenteil, ich war auch, während ich gespielt habe, gehookt auf jeden Fall und war interessiert dran, mehr zu erfahren und so. Aber ich glaube, man hat halt einfach noch zu wenig erfahren, um da jetzt schon wirklich tief drin zu sein. Aber was halt so besonders mich gehookt hat an dem Spiel, war dieses Gameplay. Und das, weil das so besonders ist und sich auch, wie du schon gesagt hast, so schon jetzt so gut und passend anfühlt. Also da ist offensichtlich schon eine Menge Arbeit reingeflossen, dass sich das einfach smooth und intuitiv anfühlt für mich, wenn ich mich dann nach einer kurzen Zeit zumindest dann gewöhnt habe, dass ich das überhaupt tun kann. Zum Beispiel Räume drehen und dann eben nah hin an die Gegner beim Kämpfen und so. Also ja, wirklich toll.
Ganz tolles Ding. Also, Name nochmal, Holstein für eure Wunschliste, großes Ding, da freuen wir uns sehr drauf. Überhaupt, also um das vielleicht nochmal alles so zusammenzufassen, ich bin ganz dolle angetan, was es da draußen auch, also in meiner Warnung, jetzt mal wieder gerade eine Flut an Indie-Horrorspielen gibt und die sind so einfallsreich und so spannend inszeniert oder spannend erzählt oder womöglich sogar beides, was man da alles gefunden hat bei der Recherche und der Vorbereitung für diese Folge. Also es ist krass, wie viel da draußen gerade abgeht und man bekommt so wenig davon mit, klar, weil es gibt einfach so viele Spiele, wann soll man über all das berichten, aber also wer von euch da draußen die Zeit hat, nochmal Appell von mir, wühlt und stöbert doch mal ein bisschen durch Steam und so weiter und guckt mal, was ihr so findet. Da ist wirklich eine ganze Menge los.
Es lohnt sich absolut, gerade als Horrorfan, würde ich sagen, weil das Genre sehr von den unterschiedlichen individuellen Leuten einfach profitiert, weil unterschiedliche Ideen und Neues bei Horror ist immer passend. Ich will ja überrascht werden.
Also, ich würde sagen, da machen wir jetzt damit eine Klammer drumherum. Ich danke dir von Herzen für deine Zeit, für deine Empfehlung und wie immer dein waches Auge in der Welt der Horrorspiele und den Leuten da draußen auch. Also, ein großes Dankeschön für eure Zeit. Wir hoffen natürlich sehr, euch hat das gefallen, was wir hier gemacht haben.
Von mir auch nochmal vielen Dank für die 2 neuen Titel auf meiner Wishliste. Und ich hatte
Ja.
viel Spaß, wie immer.
Ja, wunderbar. Ich freue mich sehr gerne und vielen Dank an alle. Und dann würde ich einfach sagen, wir hören uns einfach bei der nächsten Gelegenheit wieder und damit auf Wiederhören. Tschüss.
Tschüss.